Wenn jemand sagt, es ist eigentlich nicht möglich, dann macht es mich eigentlich noch neugieriger. 65 Kilometer Bodensee durch, ohne Neoprenanzug, ohne Pause, ohne irgendwo festhalten. Also es war das Härteste und das Geilste, was ich je gemacht habe. Ich habe nämlich 2016 Krebs gehabt und habe während meiner Therapie festgestellt, dass jeder jemanden kennt, der Krebs hat, und es spricht aber keiner drüber. Es war reiner Zufall. Ich war gerade auf der Höhe von meinem Arzt und ich habe in meinem Hals schon länger so geschwollene Knoten gehabt und bin dann auf und gesagt, du, schau mal da, was ist das eigentlich? Ich habe von Anfang an gesagt, die Krebstherapie ist für mich eine Zwischenchallenge. Es war vom Kopf her eine brutale Umstellung, weil da bin ich vom einen Tag, ich habe mich topfit gefühlt. Ich habe mich als nicht als Kranker gefühlt. Diagnose Krebs und da kannst du plötzlich keine 500 Meter mehr spazieren. Und ich habe gesagt, ich will meinen 10. Bundesliga-Titel gewinnen. Verrückter Kopf wie immer. Dieses Ziel hat mir so viel Kraft gegeben während der Therapie, dass ich mich nicht auf die Krankheit fokussiere, sondern genau auf mein Ziel, das ich danach erreichen will. Ich habe noch nie eine Operation gehabt, außer dem Port. Und das war ja für mich, weicher wie ich bin, eine brutal harte Operation. Wenn ich 2 Tage hintereinander keinen Sport gemacht habe, dann war die Fatigue wirklich schlimm. Wirklich schlimm. Habe ich aber Sport gemacht, war eigentlich so viel keine Fatigue da. Ich habe mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht, dass ich irgendwie einen Rückfall kriegen könnte. Ich erkläre es immer so, ich glaube, mein Kopf ist einfach nicht normal genug für sowas. Ich kann einfach nur kontrollieren, was ich kontrollieren kann. Alles andere passiert einfach und ich muss es einfach akzeptieren und mache dann daraus, was ich halt beeinflussen kann. Es hat jeder Narben und es hat jeder irgendeine vermutliche Krankheit hinter sich. Wir stigmatisieren es aber und reden nicht drüber. Und genau das sollte nicht der Fall sein. Alles, was wir alleine durchmachen, ist doppelt und dreifach so schwer, als wir offen und ehrlich damit umgehen und uns Unterstützung von außen holen. Im Team geht alles besser. Am meisten Impact hat man eigentlich, wenn man an sich selber arbeitet und an seiner Self-Awareness, Selbsterkenntnis. Wie ticke ich eigentlich? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Und es gibt ja so einen anderen Spruch, wenn man sich nur um 1% verbessert, hat man am Ende vom Jahr verdammt viel erreicht. Da ist schon was Wahres dran.
Männerkrebs, der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Was tut man mit Krebs? Was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht's in diesem Podcast. Herzlichen Dank an Wolfgang. Er unterstützt die Arbeit am Podcast mit einer Mitgliedschaft. Er erhält nun zu jeder neuen Folge ein E-Mail mit einer detaillierten Folgenbeschreibung inklusive Lessons Learned, einen Überblick über aktuelle Themen zur Forschung und Behandlung von Krebs und persönliche Hintergrundinfos über den Podcast, also was so hinter dem Schnittpult alles läuft. Danke dafür. Wenn du Krebs hast und vielleicht schon länger im unter Anführungszeichen Club jener bist, die eine Behandlung bekommen oder bereits zu den Survivors zählst, wirst du mir sicher beipflichten, dass sich das Ganze manchmal wie ein Marathon anfühlt oder ein Ironman, jedenfalls wie ein vollkommen schräges Langstreckenrennen, in das man allerdings gestoßen wird, ohne es sich selbst auszusuchen. Im Gegensatz dazu hat sich mein heutiger Gast seine Challenge selbst ausgesucht, also eine der beiden, denn seine Krebserfahrung, die bezeichnet er nur als Zwischen-Challenge. Seine aktuelle Herausforderung, der er sich stellt, 7 Seen in den Alpen durchschwimmen. Die ersten beiden kann er schon abhacken auf seiner Liste. Zuletzt ist er 26 Stunden nonstop geschwommen. Weißt du, wen ich meine? Bernhard Hengel, ehemaliger Bundesliga-Wasserballer, später Krebspatient. Er hatte ein Hodgkin-Lymphom, das war 2016, also schon vor 9 Jahren. Er zählt zu diesen Cancer Survivors, den Krebs-Langzeitüberlebenden. Mit seiner The Alpine 7 Challenge, also 7 Alpenseen, insgesamt 330 Kilometer schwimmen, die er gemeinsam mit einer Patientenorganisation durchführt, will er auf Krebs aufmerksam machen. Starten wir rein ins Gespräch dieser verrückten Sachen, wie Bernhard es selbst nennt, zwischen Semi-Profisport, Sales-Job, Familie, Krebs und Aktivismus. Apropos Familie, wir haben das Gespräch vor 1 Monat online aufgezeichnet, Bernhard bei sich daheim, deshalb wirst du im Hintergrund manchmal familiäre Klänge von Kindern und Hunden hören. Hallo Bernhard.
Hallo Alexander.
Servus. Ganz aktuelle Sache, du hast mir ja geschrieben, du bist jetzt kürzlich, aber du wirst uns gleich mehr darüber erzählen, der 6. Mensch überhaupt, der den Bodensee durchquert hat, der Länge nach. Und der 1. Österreich überhaupt, ist das richtig?
Vollkommen richtig, ich bin die 6. Person, die es überhaupt geschafft hat. Und der allererste Österreicher, es hat einen Österreicher gegeben, der knapp bis ins Ziel gekommen wäre, der hat leider, und das ist wirklich, wirklich tragisch, 500 Meter vom Ziel haben sie ihn auszuholen müssen wegen beidseitiger Lungenentzündung.
Oh no.
Also ich bin der Erste, aber eigentlich muss man fast sagen, er hätte es eigentlich verdient, dass er der Erste war, weil 500 Meter ist gar nichts. Aber so bin halt in den Geschichtsbüchern und Anführungszeichen ich der erste Österreicher, der es geschafft hat. 65 Kilometer Bodensee durch, ohne Neoprenanzug, ohne Pause, ohne irgendwo festhalten.
Das ist ja nicht, was man jeden Tag macht, oder?
Jeden Tag würde ich es nicht empfehlen, weil ich war knapp 26 Stunden am Weg. Das war das Härteste und das Geilste, was ich je gemacht habe.
Wie kam es dazu? Wie kommst du auf so eine Idee?
Also das ist eine längere Geschichte.
Wir haben Zeit.
Wir kommen direkt zum Thema, eine von deinem Podcast. Ich habe nämlich 2016 Krebs gehabt und habe währenddessen oder während meiner Therapie festgestellt, dass jeder jemanden kennt, der Krebs hat, und es spricht aber keiner drüber. Und das hat mir jahrelang keine Ruhe lassen. Und ich habe mir dann nochmal gedacht, hey, ich würde gerne darauf aufmerksam. Einfach Aufmerksamkeit für das Thema erregen. Und das war immer irgendwie in mir drinnen. Und dann haben wir gedacht, Marathon laufen, das erste Mal kann ich nicht, ich bin kein guter Läufer. Ich muss irgendwas machen, wo was verrückt ist, weil nur auf verrückte Sachen hören die Leute hin. Ist leider mittlerweile so. Und als Vorarlberger hat mich der Bodensee immer schon gereizt. Weil mein Trainer gesagt, du, Bodensee, so Längsquerung, wie wäre das? Eigentlich coole Idee. Dann haben wir uns einen zweiten Trainer gesucht und dann haben wir gesagt, geil, jetzt haben wir die Geschichte da, jetzt machen wir es. Und dann hat natürlich jeder gesagt, Bernhard, du bist über 40, bist quasi ehemaliger Krebspatient, reiß den Mund nicht weit auf, aber probier, wenn du meinst. Naja, und so ist die Geschichte entstanden und wir haben es aber noch größer gemacht. Wir haben dann die Alpine 7 draus gemacht, also 7 ikonische Alpenseen, die in den nächsten Jahren durchschwimmen werden, um eben Aufmerksamkeit zu erregen für Menschen, die mit einer Krankheit leben. Und da war der Attersee der erste und der Bodensee war am 12. Juli der zweite See, den ich durchschwommen habe.
Wow, okay. Das heißt, du hast dir da jetzt nicht irgendwie abschrecken lassen von diesem Ansager, naja, du bist doch schon über 40.
Das hat mich eigentlich sogar mehr angespannt, muss ich gestehen.
Ah. Ja, okay.
Mein Kopf tickt leider so. Wenn jemand sagt, es ist eigentlich nicht möglich, dann macht es mich eigentlich noch neugieriger und es zündet so ein bisschen das Feuer in mir. Mhm. Weil, also man muss vielleicht wissen, ich bin jetzt keiner, der von null angefangen hat zum Schwimmen, sondern ich habe einen Wasserball-Hintergrund. Also ich bin kein Schwimmer, sondern ein Wasserballer und habe kurz vor meiner Krebsdiagnose meine Wasserballkarriere beendet, nach 9 Bundesligatiteln, weil ich gesagt habe, hey, Familie, Job, Wasserball, 3 Sachen, das geht einfach nicht mehr. Dann Thema ad acta gelegt, dann hat aber, wie es so immer ist, ein kleines Comeback mich gerufen. Der Nationaltrainer hat mich gefragt, ob ich ein kurzes Comeback machen könnte für ein Turnier im Frühjahr 2016. Ich habe gesagt, du, lass mich ins Wasser reinhupfen, schauen wir, ob das Feuer wieder kommt. Das Feuer war sofort wieder da.
Und das war ja dann das zweite Mal, wo du ins Nationalteam gekommen wärst oder überhaupt das erste Mal?
Nein, ich war davor schon jahrelang im Nationalteam, also Bundesliga-Titel gewonnen, Nationalteam gespielt. Dann aber Karriere beendet und er hätte einen routinierten Spieler gebraucht, weil ihm viele erfahrene Spieler ausgefallen sind, verletzungsbedingt. Und deswegen hat er gefragt, ob ich nicht ein Comeback machen könnte. Hätte mich gereizt, habe dann aber wieder angefangen zum Trainieren. Allerdings habe ich dann ganz überraschend die Diagnose Morbus Hodgkin, Lymphdrüsenkrebs erhalten. Sprich, kein Comeback, sondern Krebstherapie, also Chemotherapie und Bestrahlung.
Mhm. Wie bist du drauf gekommen?
Es war reiner Zufall. Ich hätte einen Kundentermin gehabt, der Kunde hat mir abgesagt und ich war gerade auf der Höhe von meinem Arzt und ich habe an meinem Hals schon länger so geschwollene Knoten gehabt, also geschwollene Lymphknoten. Es war reiner Zufall. Und bin dann aufgehört und gesagt, du, schau mal da, was ist das eigentlich? 30 Tage später hat schon die Chemotherapie angefangen.
Oh wow, das ging schnell.
Das ging wirklich schnell, ja. Also es war wirklich rucki-zucki. Und in diesen 30 Tagen haben wir sogar noch Hochzeit auf die Beine gestellt. Also wir haben das ganze Paket auf einmal quasi abgehackt.
Okay, weil die schon geplant war, oder?
Überhaupt nicht. Also die chronologisch gesehen war Besuch beim Doktor. Dann war 10 Tage später quasi die Diagnose da. Oder 15 Tage später. Und dann hat meine Frau und ich haben gesagt, du, wir haben schon 3 Kinder, wäre vielleicht nicht so schlecht, wenn wir verheiratet wären. Und dann haben wir innerhalb von 10 Tagen eine Hochzeit aufgestellt, haben dann geheiratet und dann 5 Tage später hat die Chemotherapie angefangen.
Okay. Und das war aber nur der Gedanke wegen den Kindern oder hattest du da auch irgendwie so eine vage Vermutung, dass du das vielleicht nicht überlebst?
Den Gedanken habe ich nie gehabt.
Okay.
Wirklich nie. Ich habe von Anfang an gesagt, die Krebstherapie ist für mich eine Zwischenchallenge und habe das auch wirklich so genannt und habe nie den Gedanken aufkommen lassen, dass das irgendwie anders ausgehen könnte. Nie. Mhm. Und wenn was ganz Lustiges hören willst, es glaubt mir im Nachgang keiner, wo ich die Diagnose vom Arzt erhalten habe, telefonisch, genau hier in dem Büro, ich hier gesessen, meine Frau da gestanden, der Arzt angerufen, Herr Hengel, Sie haben Morbus Hodgkin, Sie müssen ins Krankenhaus kommen und zur weiteren Abklärung. Und die einzige Frage, die mich interessiert hat, war, wie viele Unterhosen muss ich mitnehmen? Meine Frau ist neben mir gestanden, die hat nicht mehr gewusst, was sagen. Mein Arzt hat nicht mehr gewusst, was sagen. Dem ist dann Gott sei Dank angefallen, nehmen Sie halt 3 mit, die restlichen bringt Ihnen die Frau, wenn Sie mehrere brauchen. Dann war ich beruhigt. Also glaubt mir keiner, war wirklich genauso.
Du bist ein sehr praktisch denkender Mensch.
Es scheint so, ja.
Zumindest vorausplanend. Wie alt
bist du? Ja, das bin ich wirklich.
Wie alt warst du damals bei dieser Diagnose?
Jetzt muss ich gerade rechnen. 34, mhm. 2016.
Okay. Also Morbus Hodgkin ist ja auch eine Krebserkrankung der jungen Erwachsenen.
Ja.
Wie ist es dann bei dir weitergegangen? Du hast gesagt, Bestrahlung und Chemotherapie hast du gehabt. Ist das alles gut über die Runden gegangen?
Also ich habe zuerst Chemotherapie gehabt und dann Bestrahlung. Es ist eigentlich, also nachher muss ich sagen, hey, super gelaufen, darf ich mich überhaupt nicht beschweren. Aber es war alles andere als wie angenehm. Die Chemotherapie hat mich mega geschlaucht. Also die hat mich einfach körperlich hergenommen. Und die Bestrahlung war dann interessanterweise psychisch das größere Thema. Da habe ich unter anderem, haben sie mich, ich sage immer, ruhig stellen, was nicht ganz stimmt. Mit homöopathischen Tropfen haben sie mich wirklich ruhiger stellen müssen, weil ich die Maske über dem Kopf, ich habe sie nicht ausgehalten. Die Maske, wo man quasi auf der Bank festgeschnallt wird, damit man die Bestrahlung erhaltet, das habe ich psychisch nicht durchgedrückt. Und da haben sie mich dann echt gut unterstützt mit eben diesen Tropfen. Und dann war es kein Thema. Mhm.
Aber das stellen wir dann, also vor allem die Chemotherapie, wie du gesagt hast, das ist für körperlich sehr anstrengend, auch dann für dich als Sportler wahrscheinlich. Also ich stelle mir so eine starke Herausforderung vor.
Es war vom Kopf her eine brutale Umstellung, weil da bin ich vom einen Tag, ich habe mich topfit gefühlt. Ich habe mich als nicht als Kranker gefühlt. Diagnose Krebs und du kannst plötzlich keine 500 Meter mehr spazieren. Das war schon, wo ich ein bisschen damit gestruggelt habe. Ich habe das aber auch dann mit einem Ziel verbunden. Ich habe nämlich nach der, ich glaube, es war der erste Chemotherapiezyklus, da ist mir so richtig dreckig gegangen, ich bin im Zimmer reingelegen und ich weiß das noch ganz genau, da ist die Sonne durch die Vorhänge einer geschienen und ich bin im Bett gelegen und war wirklich fertig, total fertig. Und ich habe gesagt, ich will meinen 10. Bundesliga-Titel gewinnen. Verrückter Kopf, wie immer. Habe das natürlich dann auch meinen Freunden und meiner Frau erzählt und die haben alle gesagt, hey Bernhard, du kannst keine 500 Meter spazieren. Jetzt redest du davon, dass in die härteste Mannschaftssport- oder Körpersportart wieder zurückgehst. Wie soll das gehen? Und dann haben sie gesagt, mach du einfach. Okay. Kurze Geschichte oder lange Geschichte, kurz gehalten. 18 Monate später genau das Ziel erreicht. Aber das große Learning für mich war, dieses Ziel hat mir so viel Kraft gegeben während der Therapie, dass ich mich nicht auf die Krankheit fokussiere, sondern genau auf mein Ziel, das ich danach erreichen will. Und was ganz, ganz interessant war in Gesprächen mit anderen Krebspatienten, vor allem mit solchen, die eigentlich von den Ärzten so eingestuft wurden, vielleicht nur 3 Monate und das war's dann. Wenn die ein anderes Ziel gehabt haben, wie zum Beispiel, hey, ich will meine Tochter noch zum Altar führen oder ich will noch irgendwas anderes erreichen, wenn die ein externes Ziel gehabt haben, die haben einfach viel, viel mehr Kraft gehabt und haben viel, viel länger unter Anführungszeichen gelebt, weil sie für was gekämpft haben. Und sich nicht auf die Teufelsspirale Krebstherapie einlassen haben, die dir wirklich nach unten zieht. Das ist ja wirklich, es ist ein brutaler Strudel, der losgeht, wenn du einmal in das Loch reinfällst.
Also es waren PatientInnen, mit denen du gesprochen hast.
Genau. Mhm. Das beste Beispiel, was ich da gehabt habe, da habe ich mit einem Eltern hergesprochen, da dürfte es um die 80 gewesen sein, bei dem, wo er, ich weiß gar nicht, was für ein Krebs er gehabt hat, aber da war er quasi nicht mehr schlucken können. Und dem haben die Ärzte 3 Monate zum Leben gegeben und ich habe den getroffen, 2 Jahre nach der Diagnose. Und da war immer noch im Leben. Zwar immer noch Therapie gehabt und er hat mir erzählt, sein Ziel ist es einfach, er will seine Tochter in einem halben Jahr bei der Hochzeit sehen, die sie damals schon geplant gehabt hat. Und das hat ihm einfach so viel Kraft gegeben, dass er da weitergekämpft hat. Mhm. Und da gibt es ganz viele solche interessante Gespräche, die man mit Menschen führt, wo man eigentlich denkt, da gibt es nichts mehr zum Reden.
Du sprichst jetzt schon die Kommunikation an. Wie hast du denn drüber gesprochen, über deine Diagnose und die Erkrankung und die Therapie, vor allem auch mit den Kindern? Weil du hast ja gesagt, du hast ja damals schon Kinder gehabt.
Ja, also die Kinder waren damals, das muss ich auch schnell rechnen, die jüngste war 4 Monate und die anderen waren 3 bzw. 6. Wir haben es ganz offen und ehrlich mit ihnen kommuniziert, halt so kindgerecht, wie es nur gegangen ist. Der Papa hat Krebs und ich habe ja quasi dort den Port in der Schulter, also quasi bei der Schulter oben drinnen gehabt. Und für die Kinder war das der Krebs. Weil das war etwas, was sie sehen haben können, was sie so wahrnehmen haben können.
Und das haben sie quasi angreifen haben können.
Genau, genau. Das war für sie so, das ist der Krebs. Darum war es mir auch nach dem Therapieende ganz, ganz wichtig, dass der Port rauskommt. Meine Ärzte wollten es eigentlich nicht, aber ich habe darauf bestanden, dass der sofort rauskommt, weil für die Kinder war das nämlich genau der Krebs.
Und ihr habt dann einfach nur gesagt Krebs oder habt ihr auch noch erklärt, was das genau bedeutet?
Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich glaube, wir haben sogar so ein kindgerechtes Buch gehabt, Papa hat Krebs oder irgendwie heißt das. Und das haben wir mit ihnen öfters durchgelesen. Mhm. Also die Große hat definitiv verstanden, was ich gehabt habe. Beim Mittleren, der war damals 3, glaube ich nicht, dass er es hundertprozentig verstanden hat. Und die Kleinste, die war sowieso, die war 4 Monate, die hat nichts mehr gekriegt.
Voll.
Aber war auch wichtig zum Erklären, weil wenn die Chemotherapie oder wenn ein Zyklus dran war und mein Immunsystem war, ist runtergefahren worden auf 0, dann habe ich mit den Kindern eigentlich nichts tun können. Da haben sie Abstand halten müssen von mir. Und das haben wir ihnen erklärt und das haben sie aber auch super verstanden.
Mhm. Ja, und sie sehen ja vor allem auch dann die, weiß ich, deine herabgesetzte Leistungsfähigkeit, wenn du sagst, du hast nur mehr 500 Meter gehen können und vorher warst Profisportler. Ich meine, das haben sie dann auch mitbekommen, die Kinder, dass da sich etwas stark verändert hat beim Papa.
Ja, man hat es auch optisch gesehen. Mhm. Also Haare weg, es war einfach ein ganz anderes optisches Auftreten. Mhm. Und wir haben die Haare zusammengeschnitten. Das war auch noch so ein kleiner, wir haben quasi zusammen die Haare.
Davor schon?
Nein, während der Therapie, wo mir die Haare ausgefallen sind, okay, haben wir dann quasi Papa die Haare rasiert. Lustig, jetzt erstmal einen Irokesen gemacht, den Klassiker halt. Aber die Kinder waren da dabei, wo mir die Haare ausgefallen sind.
Ja. Und hast du dann nur in der Kernfamilie drüber gesprochen oder schon im erweiterten Kreis auch?
Also ich bin sehr extrovertiert. Ich habe das quasi wirklich offen und ehrlich kommuniziert und ich habe sogar angefangen, das auf Social Media offen und ehrlich zu kommunizieren. Nicht mit dem Hintergedanken, ich will das einfach allen auf die untere Nase reiben, sondern ich habe einfach viele Freunde auf überall verteilt gehabt und es war mir damals zu mühsam, jedem Einzelnen eine Nachricht zu schicken, hey du, ich bin Krebs, die nächsten paar Monate bitte ein bisschen Rücksicht nehmen. Deswegen habe ich es auf Social Media einfach mal verkündet. Und daraus ist jetzt dann so weit gewachsen, dass ich sogar einen Blog gegründet habe und quasi die Leute darüber informiert gehalten habe, wie es mir geht. Und das war für viele ganz, ganz wichtig, weil sie einfach durch das gesehen haben, hey, Bernhard geht's gut, der macht gerade das durch, ich muss ihn jetzt gar nicht anrufen. Weil viele haben sich einfach nicht getraut, mich anzurufen, auch gute Freunde. Weil sie einfach den Sportler erkannt haben und jetzt ist er krank. Das war für viele einfach ganz, ganz schwierig zu nehmen. Und durch das hat es der Blog für viele einfach greifbarer gemacht, beziehungsweise angenehmer zum Nachverfolgen.
Das kenne ich sehr gut, ich habe das damals auch so gemacht. Und ich habe aber dann auch gemerkt, dass es manchmal schwierig war, was für dich dann immer leicht, da über den Blog und Social Media zu kommunizieren?
Eigentlich war es leicht, ja. Mhm. Also ich habe da kein Problem gehabt damit, offen und ehrlich zu kommunizieren. Manchmal sogar aufpassen müssen, dass ich nicht zu offen und ehrlich kommuniziere.
Okay, was heißt das?
Da war es dann für meine Familie teilweise schon zu offen. Dass wir aufpassen müssen, dass man einfach nicht durch das quasi wieder wen erschreckt, hey, mir geht es im Moment nicht so gut. Ein bisschen aufpassen müssen, wenn es mir wirklich schlecht gegangen ist, wie offen und ehrlich ich kommunizieren kann, damit ich einfach niemanden erschreckt. Mhm. Aber ansonsten, nein, kein Thema gehabt. Mhm.
Gehen wir nochmal zurück zur Diagnose, beziehungsweise eigentlich zur Behandlung dann. Wie hast du dich darüber informiert? Hast du dann auch andere konsultiert, Zweitmeinungen eingeholt oder bist du dann gleich bei der ersten Empfehlung geblieben?
Also was wir ja gemacht haben, bei mir haben sie ja quasi den Verdacht gehabt, dass ich unterhalb vom Zwerchfell an einen befallenen Lymphknoten habe und haben deswegen quasi, weiß ich nicht, wie es heißt, wenn man quasi im Darm nachschaut. Oben rein wird.
Im Magen, oder?
Ja.
Die Gastroskopie.
Gastroskopie, danke. Beim ersten Arzt machen lassen. Dann haben wir aber von Dach gehabt, dass sie vielleicht nicht ordentlich nachgeschaut haben. Dann haben sie nochmal nachgeschaut. Und dann hat sie bestätigt, es ist wirklich nichts drinnen. Und die zweite Meinung habe ich mir über bekannte Ärztin eingeholt, die mir mit Rat und Tat unterstützt hat. Aber das war es eigentlich. Also da habe ich den Ärzten voll und ganz vertraut. Und die haben für mich gesagt, ich will damit eigentlich nichts zu tun haben. Das ist quasi euer Job. Ihr macht mich wieder gesund, ich kümmere mich um meine Themen und schaue, dass ich da meinen Sport mache, auf das konzentriere, was ich einfach, ich sage immer, control what you can control, kontrolliere, was du kontrollieren kannst und den Rest dürfen die Profis machen. Mhm. Und ich habe da wirklich gute Ärzte gehabt, die mir da wirklich super versorgt haben.
Die wirst wahrscheinlich davor auch schon irgendwie gekannt haben, nehme ich an, durch deine Karriere.
Nein.
Okay.
Ich muss dazu sagen, ich habe bis zu meiner Krebstherapie keine Erfahrung mit Krankenhäusern gehabt.
Nicht im Ernst.
Nie. Ich habe weder einen Finger gebrochen, noch einen Arm, noch eine Mandel-OP, noch sonst irgendwas. Gar nichts. Wirklich nichts. Einmal einen Finger gequetscht, verstaucht vielleicht, aber das war's. Nie eine Operation oder was Ähnliches.
Okay, das hat jetzt so geklungen, als hättest du da sehr viel Erfahrung schon mit im medizinischen Umfeld. Okay.
Überhaupt nicht. Also meine Frau ist ja gelernte Ergotherapeutin. Die hat recht viel Wissen in diese Richtung schon gehabt. Darum habe ich mir das nicht mehr aneignen müssen.
Praktisch.
Ja, da habe ich ihr voll und ganz vertraut. Ja.
Das heißt, sie hat dich dann, oder ich antizipiere das jetzt so, sie hat dich dann auch irgendwie, hat dir dann auch gesagt, dass du da eine Zweitmeinung einholen sollst, oder war das dann deine Idee?
Nein, überhaupt nicht. Das ist einfach eine Bekannte von uns, ist ebenfalls Onkologin in einem anderen Krankenhaus und mit der haben wir uns einfach unterhalten und die hat sich dann quasi die Unterlagen angeschaut und hat gesagt, nein, da muss ich eigentlich nicht viel anderes machen. Abgesehen davon nochmal eine zweite Gastroskopie, aber ansonsten, das stimmt schon, was die sagen.
Hast du denn darüber hinaus auch noch irgendwie Hilfe gesucht?
Ja, was ich vom ersten Tag an gemacht habe, ich habe mich mit unserer Homöopathin zusammengesetzt und die hat mich dazu, also sie hat mich nicht therapiert, das ist mir ganz wichtig zu sagen, sondern sie hat mich begleitet. Sie hat immer geschaut, dass die Nebenwirkungen, die ich gehabt habe, so milde wie nur möglich sind. Und da haben wir echt was Gutes gemacht, weil mir ist eigentlich wirklich gut gegangen mit der Therapie. Abgesehen davon, dass die Chemotherapie einfach aussaugt und die Bestrahlung ermüdet, ist mir wirklich, wirklich gut gegangen. Und ich habe deutlich keine Nachwirkungen.
Welche Nebenwirkungen hast du da so gehabt?
Eigentlich recht wenige. Was ich gehabt habe, war Müdigkeit. Das habe ich recht schnell gekriegt. Einfach Energielosigkeit. Das haben wir dann mit Sport aber recht gut in den Griff gekriegt. Was ich danach noch gehabt habe während der Bestrahlung, war das klassische rote verbrannte Haut. Haarausfall. Und ja, das waren eigentlich die häufigsten Sachen, sonst war nicht viel. Was ich nach der Therapie gehabt habe, war die Fatigue, die war brutal. Die haben wir aber auch interessanterweise mit Sport in den Griff gekriegt. Weil ich habe für mich gemerkt, wenn ich 2 Tage hintereinander keinen Sport gemacht habe, dann war die Fatigue wirklich schlimm, wirklich schlimm. Habe ich aber Sport gemacht, war eigentlich so gut wie keine Fatigue da.
Laut medizinischer Leitlinien zur Behandlung von KrebspatientInnen herrscht ein starker wissenschaftlicher Konsens, dass Sport, Bewegung und körperliche Aktivität während und nach der Krebstherapie wichtig sind. Dazu zählt Ausdauertraining, Krafttraining, Koordinationstraining und Beweglichkeitstraining. Körperliche Inaktivität ist zu vermeiden. Außerdem ist es evident, dass körperliche Aktivität Fatigue, Müdigkeit und Erschöpfung reduziert. Im Gegensatz dazu liegen zur Homöopathie keine kontrolliert randomisierten Studien vor, das ist der Goldstandard in der medizinischen Forschung, die eine signifikante Wirksamkeit von homöopathischen Präparaten gegen die Nebenwirkungen der Krebsbehandlung belegen würden. Auch hierzu herrscht wissenschaftlicher Konsens. Es wird aber auch klargestellt, dass das Erstgespräch mit homöopathischen BehandlerInnen und die individuelle Mittelverschreibung zusätzlich zur medizinischen Krebstherapie sehr wohl zur Verbesserung der Lebensqualität erwogen werden kann. Die Leitlinie findest du in den Shownotes verlinkt.
Wie lange hast du das gemerkt, dass die Fatigue anhält nach der Therapie?
Boah, das waren schon ein paar Jahre.
Wow, so lange, okay.
Also, ja, definitiv. Das war länger noch. Merkst du jetzt noch, wenn ich wenig Sport mache, vielleicht mache ich deswegen so viel Sport.
Na gut, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen in deinen Genen liegen oder halt antrainiert.
Ja, klar. Nein, aber ich merke es, wenn ich wenig Sport mache, dass die Fatigue wieder kommt. Das ist wirklich, also die ist definitiv noch nicht weg.
Wow. Und das ist ja doch schon jetzt 9 Jahre her.
Genau, nächstes Jahr werden es 10 Jahre.
Ja. Und du hast jetzt in so einem Nebensatz auch gesagt, du hast sogar während der Therapie Sport betrieben. Habe ich das richtig gehört?
Ja. Okay. Also ich habe ja während der Therapie, wo ich mir das Ziel gesetzt habe, ich will meinen 10. Titel gewinnen, gleich mit meinem damaligen Ausdauertrainer Kontakt aufgenommen und habe gesagt, hast du schon mal während einer Krebstherapie fit gemacht für danach? Und gesagt, nein, eigentlich nicht, aber können wir gerne mal probieren. Und der hat mich dann quasi unter Anführungszeichen so fit gemacht, wie es gegangen ist. Der hat mir einfach Trainingsplan mit HRV-Messung, damit wir wirklich auf Nummer sicher sind.
Auf das mich, musst du noch kurz erklären, was ist das?
Die Herzratenvariabilität, quasi wie fit ist der Körper wirklich? Mit der HRV kannst du außerfinden, wie fit ist mein Körper innerlich? Quasi die meisten kennen vielleicht die ganzen Gadgets, die es gibt, wie zum Beispiel Whoop oder sowas oder die Uhren, die deine HRV über die Nacht berechnen. Und anhand von der haben wir quasi immer tagesaktuell einen Trainingsplan erstellt. Das hat einmal sein können, 500 Meter spazieren, hat aber auch ein 5 Kilometer Lauf sein können. Natürlich alles angepasst auf das, was ich machen habe können, weil mit dem Board drin bist du natürlich leider ein bisschen eingeschränkt.
Und die Therapie, wie lange war das überhaupt, die Chemotherapie bei dir?
Chemotherapie hat angefangen Ende März und ist gegangen bis, ich glaube, in den Juli rein.
Okay, also das ist doch schon ganz schön lange.
4 Monate, ja. Mhm. 4, 5 Monate. Mhm. Und danach waren noch 15 Bestrahlungen. Mhm.
Und du hast dann in dieser Zeit dein Level halten können, dein konditionelles?
Nein, okay. Erstmal habe ich körperlich ganz anders ausgeschaut. Mhm. Also ich habe ja zuerst, dumm wie ich bin im Nachgang eigentlich, auf einen gehört, der mir quasi die klassischen Vitaminpillen angedreht hat und habe nur Vitaminpillen eingekaut und habe quasi Kohlenhydrate komplett weggelassen. Ich habe keine Kraft mehr gehabt. Das war totaler, Gott sei Dank habe ich es dann lassen. Dann habe ich Gewicht zugelegt und habe, glaube ich, über 10 Kilo zugelegt. Und das merkst du natürlich auch körperlich. Da war ich körperlich auf einem anderen Level. Da war ich nicht fit. Aber ich habe definitiv mehr Sport gemacht als viele meiner Freunde, die keine Krebserkrankung gehabt haben. Weil ich habe es aber braucht. Also ich habe das braucht, so meinen jeden Tag, so, wenn es möglich war, einen Sport zu machen. Weil sonst wäre ich, glaube ich, durchdrehen. Ja.
Eben auch für die mentale Gesundheit, wie du vorhin gesagt hast.
Genau, ja. Vollkommen. Ja. Das Schlimmste war aber eigentlich, wenn man gefragt hat, wie viel Sport darf ich denn machen, hat man immer nur die klassische Antwort gekriegt, mach halt 20 Minuten spazieren. Dreimal die Woche. Und dann habe ich gesagt, hey Leute, okay.
Das ist mir viel zu wenig.
Abgesehen davon, aber es ist einfach nur so lapidare Antwort, du bist Krebspatient, du darfst eigentlich nichts machen. Hey. Das stimmt überhaupt nicht.
Na, sie wollen dich halt nicht überfordern.
Genau. Ja, da habe ich auch, oh mein Gott, was du jetzt sagst. Chemotherapie gehabt am Vormittag, dann war meine Schwester auf Besuch da, also von Vorarlberg, wir leben ja in Oberösterreich, war auf Besuch da und sie gesagt, sie geht da gemütliche Runde joggen. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn meine Schwester joggen geht, das heißt für mich quasi ein bisschen mehr als spazieren, arrogant wie ich war. Vormittag Chemotherapie, Nachmittag mit meiner Schwester und Anführungszeichen joggen. Ich war 5 Tage sowas von erledigt. Ich habe wirklich im Bett gelegen und habe mir gedacht, bist du ein Depp-Tabur wirklich? Weil da hat es natürlich die ganze Chemotherapie durch den Körper durchgespült, im Schnellverfahren. Und meine Ärztin hat mir dann auch gesagt, das war das Deppertste, was ich je getan habe. Und ich habe leider eingestehen müssen, ich gebe Ihnen vollkommen recht, es war ein totaler Blödsinn, ich werde es nicht mehr machen. Ich werde mich mindestens 3 Tage schonen. Und das waren aber nur 20 Minuten ein bisschen gemütlich dahin joggen. Das hat mich total erledigt.
Mhm. Das heißt, nach der Therapie 3 Tage Pause und dann erst die erste Sporteinheit.
Ja. Kann man nicht ganz so sagen. War immer abhängig, weil ich habe jetzt erst eine BIA-COP-Chemotherapie bekommen und dann die ABVD, glaube ich. Und die sind ja unterschiedlich. Bei der einen kriegst du drei Tage hintereinander Chemotherapie, eine Woche Pause und dann kriegst du nochmal einen Tag. Und bei der ABTV, glaube ich, kriegst du das, glaube ich, alle 2 Wochen jeweils für einen Tag. Bei der ABVD hast du 3 Tage warten müssen. Bei der BIA-COP war es ein bisschen schwieriger. Da haben wir immer geschaut, wie schaut die HAV aus? Können wir was machen oder können wir keinen Impuls setzen? Und wenn es nicht gegangen ist, es war dann eh nicht möglich. Aber wenn ich mir es gewünscht hätte.
Hier nochmal ein redaktioneller Hinweis von mir. Im vorigen Explainer habe ich ja schon gesagt, dass Sport auch während der Krebstherapie empfohlen wird. Also ganz generell. Das war auch schon 2016 so. Wenn das Behandlungsteam bei Bernhard damals gesagt hat, dass es keine gute Idee war, so kurz nach der Chemotherapiegabe Sport zu betreiben, dann war es vielleicht Erfahrungswissen. Denn evident ist, auch das wurde in Studien untersucht, dass Komplikationen sehr selten sind. Mein Oberarzt hat mich damals bei der Chemo sogar ermuntert, auf dem Ergometer in der Klinik zu strampeln. Als ich ihm gesagt habe, dass ich für meine täglichen Spaziergänge durchs Klinikgelände zu schwach wäre. Das Argument, von dem Bernhard erzählt, dass die Chemo besonders durch den Körper durchgespült worden wäre durch seinen Sport, hat mein Oberarzt damals sogar als Argument pro Sport genannt. Die Chemo würde vom Körper besser verstoffwechselt werden, wenn ich mich stärker bewege. Und das wäre gut, habe ich ja dann auch gemacht. Was kannst du dir daraus mitnehmen? Kläre deine Sport- und Bewegungswünsche während und auch kurz nach der Krebstherapie bitte mit deinem behandelnden Team. Die Quellen findest du in den Leitlinien in den Shownotes. Hast du dann Krafttraining auch gemacht oder nur Ausdauer?
Auch Krafttraining, aber wie gesagt eingeschränkt, weil du einen Port hast, kannst du zum Beispiel keine über Kopfbewegungen machen können. Mhm. Oder Bankdrücken und sowas. Also ich habe viel so Liegestütz probiert, Burpees probiert, aber es hat nicht wirklich alles hingehauen. Mhm. Also mehr Ausdauertraining.
Jetzt hast du schon gesagt, eben so Lebensqualität hast du mit der Familie und mit den Gesprächen und auch mit dem Sport hochgehalten und geschaut auf deine mentale Gesundheit. Gab es darüber hinaus auch noch was dir da in dieser akuten Erkrankungszeit wichtig war oder geholfen hat?
Ich muss gerade überlegen. Ich habe dann angefangen zu meditieren, aber ich glaube, das war erst nach der Krebstherapie. Du musst jetzt aufpassen, dass ich nichts vermische. Also was ich noch gemacht habe während der Krebstherapie, ich habe versucht, dass ich meinen Kopf beschäftigt halte, nicht nur mit meinem Ziel, Das war mein Hauptziel, dass ich meinen 10. Titel gewinnen will. Aber auch damit, dass ich zum Beispiel meine Fitnesstrainer-Ausbildung, die ich davor schon angefangen habe, habe ich trotzdem fertig gemacht. Hat ein bisschen lustig ausgeschaut, wenn so ein Auftun so einer Krebspatient da steht und da sind lauter so durchtrainierte Fitness-Junkies da. Aber habe ich braucht für meinen Kopf, damit ich beschäftigt bin.
Aber du sagst meditieren, das kam dann erst danach. Wollen wir da kurz springen?
Immer gern.
Ja, wie kam es dazu?
Ich habe mir lang mit dem Thema TM, Transzendentale,
oder?
Genau, Meditation auseinandergesetzt. Habe es aber dann nie wirklich gemacht, weil mir die Kosten so abgeschreckt haben, weil es kostet ja 3.000 Euro und geht über 4 Tage hintereinander, wo man vor Ort sein muss. Und das hat mich einfach abgeschreckt. Und dann bin ich wirklich über Zufall auf einen gestoßen, der das quasi in England drüben online anbietet für 200 Euro. Und ich habe mir zuerst gedacht, Schmäh-Fu vielleicht, habe mir es dann aber angehört und das war das Beste, was ich je gemacht habe. Weil da hat es wirklich 4 Abende hintereinander, jeweils 2 Stunden und hat uns die Technik beigebracht. Und das hat mir echt viel geholfen, weil ich bin, wie man vielleicht schon gehört hat, sehr versessen darauf, dass Sachen recht schnell und strukturiert ablaufen. Und so 2x20 Minuten meditieren am Tag, das habe sogar ich unterbracht in meinem Zeitplan. Habe dann nur einmal gemacht mit der Zeit, einmal 20 Minuten. Aber auch das war schon super, super hilfreich. Weil es einfach, es reinigt, wenn man es nicht glaubt, es reinigt wirklich den Kopf. Auch wenn man es, ich habe es nie geglaubt, für alle, die dazuhören, meditieren funktioniert wirklich.
Aber das war dann danach, nach der Krebserkrankung, hast du ja schon gesagt. Ja. Kannst du vielleicht oder magst du kurz darüber erzählen, was das für Zeit war, wie es dir geholfen hat?
Also nach der Krebstherapie, also wichtig war für mich, was ich dann noch gelernt habe, ich nenne es jetzt im Nachgang, nach fast 10 Jahren, kann ich sagen, es war dann auch einfach Identitätsfindung. Also ich habe nicht gewusst, was ich bin, wo ich hingehört. Das war so für mich, also natürlich, ich bin Familienvater, ich habe einen Beruf, alles klar. Aber ich war einfach jahrelang der Wasserballer. Also ich war nie Profi, weil Profi gibt es bei uns in Österreich keine, für das verdienst du nichts. Aber wir haben trainiert wie Profis. Und das war einfach meine Identität, war Wasserball. Dann habe ich das quasi beendet, nach der Krebstherapie und nach dem 10. Titel wirklich beendet. Und habe dann so gesucht. Und ich brauche einfach den Sport. Und dann habe ich halt Freeletics, Calisthenics, alles Mögliche ausprobiert und auch Laufen. Und fürs Laufen bin ich einfach zu schwach. Das habe ich aber recht lang durchzogen, aber nicht wirklich erfüllend. Es war mehr so, ich gehe halt laufen, damit ich laufen gehe. Und da habe ich gemerkt, irgendwie es rührt was in mir. Das macht mir nicht stimmig. Und das Meditieren hat mir dann eigentlich geholfen, dass ich den Monkey Head, den Affenkopf einfach zumindest einmal für ein paar Minuten beruhigen habe können. Und im Nachgang sehen, hat mir das auch recht viel geholfen, dass ich jetzt weiß, dass ich bin einfach ein Wassertyp. Also meine Identität ist zum Beispiel im Wasser drinnen. Deswegen auch die verrückten Schwimmgeschichten. Und seit ich das mit dem Schwimmen angefangen habe, habe ich auch viel, viel mehr Energie. Ist total lustig, obwohl ich eigentlich viel mehr trainiere. Durch diese Schlafen und Regeneration als Ex-Krebs-Patient ist natürlich auch immer so ein bisschen ein spezielles Thema. Ich kriege aber viel mehr Energie, weil ich jetzt weiß, wer ich eigentlich bin. Da hilft Meditieren schon viel.
Bernhard erzählt, dass die Seminare für die sogenannte transzendentale Meditation extrem teuer sind. Das ist auch einer der größten Kritikpunkte an der TM. Und eher unüblich, da buddhistische Meditationsschulen eher nur wenig Geld verlangen, kleine anerkennende Spenden. Wie zum Beispiel die Vipassana-Seminare in vielen Meditationszentren in Schweige-Retreats abgehalten. Davon hat ja auch schon Stefan in der vorvorigen Folge erzählt. Ich verlinke es dir in den Shownotes. Auch modernere Meditations- und Achtsamkeitsverfahren wie MBSR, das ist das Programm zur Mindfulness-Based Stress Reduction, also das Stressreduzieren durch Achtsamkeit, kosten nicht so viel wie die von Bernhard angesprochene Methode, dauern länger und haben in Studien untersuchte und bestätigte Effekte. Allerdings, das ist mir auch wichtig zu erwähnen, nicht mit einheitlicher Signifikanz, was alle Krebsnebenwirkungen anbelangt. Lediglich bei der Verbesserung der Lebensqualität zeigt sich ein klarer Unterschied zu den Kontrollgruppen. Ich habe selbst 2016, also im Jahr zwischen der Hodentumoroperation und der Bestrahlung und Chemotherapie wegen der Knochenmetastase in der Schulter auch so ein 8-wöchiges MBSR-Training gemacht und habe mir daraus sehr viel mitgenommen an Entspannungsverfahren, die ich, ja, viel zu unregelmäßig natürlich, aber doch immer wieder in meinen Alltag einbaue. Da bin ich sehr froh drüber. Die Quellen zu MBSR und die Studienergebnisse findest du abermals in den Leitlinien in den Shownotes. Außerdem sind in der Leitlinie auch noch weitere Entspannungsverfahren aufgelistet. Es zahlt sich also aus, die Liste zumindest mal zu überfliegen.
Und den Profi-Tipp, abgesehen vom Meditieren, ist einfach, Im Deutschen heißt es so unsexy Tagebuch, im Englischen heißt es Journaling, das klingt viel, viel sexier. Einfach niederschreiben, was durch den Kopf geht.
Das machst du dann nach der Meditation oder am Morgen oder wie kann man sich das vorstellen?
Also ich könnte jetzt super cool erzählen, dass ich in der Früh meditieren tue und mich dann noch 20 Minuten hinsetze und in mein Tagebuch reinschreibe. Wäre aber total gelogen. Man muss wissen, bei uns ist der Tagesablauf so, durch das, dass wir im Land wohnen, die Kinder sind während der Schule schon, also die Großen sind um 5:45 schon aus dem Haus. Sprich, unser Tag beginnt schon um 5 in der Früh und dann kommen quasi die anderen Kinder noch dazu. Die nächstälteste muss um 7 aus dem Haus und dann gibt's immer noch einen Kleinen, der immer noch im Haus ist. Drum, da würde ich jetzt lügen, wenn ich in der Früh behaupten würde, ich tue meditieren und dann Journal führen. Ich schreibe immer Journal rein, wenn es mir gerade reinpasst. Also ich bin da einer der wenigen Punkte, wo ich nicht wirklich strukturiert bin, wo ich aber merke, es tut einfach gut, wenn man es macht.
Und du merkst das dann auch früh genug, dass du es reinschreiben musst, dass dieser Impuls kommt. Ja. Ich frage deswegen, weil mir geht es absolut gleich und ich schreibe wahnsinnig viel und habe ja schon ein Buch geschrieben, aber ich merke es dann selber oft viel zu spät, dass ich mir denke, Moment einmal, ich habe schon länger ein Tagebuch geschrieben, das könnte ich wieder mal tun. Und dann, nachdem ich es gemacht habe, geht es mir so viel besser.
Ist bei mir genau das Gleiche. Also ich habe eigentlich ein gutes Körpergespür, aber da fehlt es mir einfach total. Also ich merke dann, dass ich wie ein Händel ohne Kopf durch die Gegend renne und dann fällt mir auf, hey, eigentlich muss ich wieder was machen. Vielleicht sollte ich wieder mal eine Meditation einschieben, vielleicht sollte ich wieder mal ins Tagebuch reinschreiben. Und dann merkst du aber, wie es die richtig runterholt, weil einfach die Sachen aus dem Kopf weg sind. Sie sind nicht verloren, weil ich habe sie niedergeschrieben, aber sie holen dich einfach runter. Und würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, ich merke, ich muss niederschreiben, sondern ich merke es meistens dann, wenn irgendwer sagt, hey Papa, willst du heute trainieren? Du bist recht lästig. Dann merke ich, okay, vielleicht ist da was ich mich mit mir wieder mal ein bisschen auseinandersetzen sollte.
Schön, dass ihr so ehrlich miteinander umgeht.
Ja, bei uns gibt es den Spruch, der Papa geht in den Keller nicht zum Lachen, sondern zum Trainieren. Und wenn er länger nicht unten war, dann merkt man es. Okay. Stimmt leider.
Du hast vorhin die Ungeduld angesprochen. Ist die dann jetzt so über die letzten Jahre besser geworden? Hat sie sich verändert? Nee, okay.
Naja, also für alle, die es nicht sehen können, ich habe keinen Kopf geschüttelt. Nein, aber das ist einfach meine Identität und meine Mentalität. Das ist einfach bei mir drinnen. Ich bin einfach ein sehr extrovertierter Typ mit sehr viel, ich würde nicht mal sagen kreativen Ideen, einfach mit vielen Ideen. Und ich springe gerne auf den Zug rauf. Bin dann aber zumindest so, dass ich auch sage, ich muss jetzt nicht beinhart bis zum Ende durchziehen, sondern kann ein Projekt einfach mal fallen lassen und sagen, war eine blöde Idee, war einfach Pech, machen wir das nächste.
Aber das ist ja auch schwierig, oder? Das fallen zu lassen?
Das folgt mir eigentlich recht leicht, weil ich dann so ehrlich bin zu mir und sage, hey, das bringt es eigentlich nicht, lass es. Also jetzt zum Beispiel beim Bodensee, bei den 65 Kilometern, wo jeder gesagt hat, Bernhard, Ding da Möglichkeit, da habe ich von Anfang an gewusst, ich ziehe das Ding durch, komme was wolle. Also, hat natürlich die eine oder andere mentale Challenge während dem Schwimmen gegeben, aber ich habe von Anfang an gewusst, ich ziehe das Ding durch, auch wenn es mir keiner zutraut. Wenn ich das weiß, dass ich dahinter stehe, dann ziehe ich jedes Projekt durch. Wenn ich aber mit der Zeit merke, hey, ich stehe nicht mehr dahinter, dann bin ich ja relativ entspannt, das einfach zum Fallen lassen.
Gibt es auch noch was anderes, was sich irgendwie verändert hat nach der Krebserkrankung oder in den Jahren danach jetzt?
Ja, was ich gemerkt habe, so die klassische Toleranzgrenze, also ich nenne sie mal den Kochtopf, der hochgeht, der ist leider nach der Krebstherapie mehr geworden. Also jetzt nicht, dass ich aggressiv wäre oder sowas, aber ich werde schneller aufbrausend. Also nicht auf die ungute Art und Weise, aber mein Geduldsfaden ist einfach nicht so lang, wie er vielleicht bei anderen, vielleicht rede ich mal nur schön, wie er bei anderen ist. Da kann es einfach passieren, dass ich die Geduld recht schnell dann verliere. Das merke ich seit der Krebstherapie eigentlich schon deutlich mehr. Merken die anderen.
Was glaubst du, warum das ist?
Ich kann ich nicht beantworten. Also ich könnte jetzt schön sagen oder mal schön reden und sagen, das ist von der Krebstherapie, das ist von der Bestrahlung, das ist einfach so. Ich glaube aber nicht, dass davon kommt. Ich glaube, dass das einfach eine Kopfsache ist, mit dem ich mich vielleicht zu wenig beschäftigt habe. Weil ich es einfach auf die lange Bank schiebe und sage, das kommt halt vom Krebs. Vielleicht sollte ich mich mit dem beschäftigen. Wäre vielleicht gar nicht so abwegig.
Du hast jetzt Kopfsache angesprochen. Was ja auch eine Kopfsache sein kann unter Umständen, ist so die Sicht auf Männlichkeit. Und vor allem, weil ja dann oft auch so das Außenbild und das Selbstbild manchmal auseinandergehen. Wie ist denn deine Sicht auf deine eigene Männlichkeit?
Das ist eine gute Frage. Also ich strotze hier von Männlichkeit. Wie ist meine eigene Sicht darauf? Darüber habe ich mir eigentlich ehrlich gesagt nie Gedanken gemacht. Kann aber damit zusammenhängen, dass ich im Krebs auch nie wirklich so akzeptiert habe, sondern von Anfang an gesagt habe, für mich ist es eben nur eine Zwischenchallenge, quasi nur ein Abschnitt im Leben, kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten, weil für mich, es hat da keine Veränderung gegeben. Also ich habe nie irgendein Problem gehabt, dass man dann sexuell irgendwie irgendwelche Einschränkungen gehabt hätten oder sonst irgendwas. Also meine Frau ist da wirklich total unterstützend gewesen. Nein, da hat es eigentlich gar nichts gegeben.
Und auch was die Leistungsfähigkeit anbelangt, das war für dich auch nicht irgendwie so, dass du jetzt nicht mehr so als Mann oder Sportler fühlst?
Habe ich mir weniger als Mann gefühlt? Nein, eigentlich nicht. Mhm. Das habe ich akzeptiert, dass das einfach jetzt so eine Phase ist, wo ich nicht so leistungsfähig bin. Aber auf die Sexualität hätte ich es eigentlich nie bezogen. Ne? Mhm. Ich habe das immer noch auf den Sport bezogen. Mhm. Vielleicht gibt mir das auch zum Denken. Nein, aber Sexualität war dann nie... Also erstmal, ich habe keine Einschränkung gehabt. Das ist mal auch körperlich gesehen. Überhaupt nichts, gar nichts. Das ist natürlich ein großes Glück, weil da gibt es ja andere, die da wirklich andere Themen damit haben. Und das ist dann schon eine Herausforderung, aber das ist mir total erspart geblieben. Also da darf ich mir jetzt nicht als Experte ausgeben und irgendwie Tipps oder sowas geben, weil da habe ich null Erfahrung damit. Ja.
Darf ich da nachfragen, weil Sexualität ist natürlich für sehr viele Patienten ein großes Thema, auch für die Angehörigen von Patienten. Du hast gesagt, bei euch war das kein Thema oder kein Problemthema. War es dann durch die Fatigue oder durch die herabgesetzte Leistungsfähigkeit auch kein Problem? Also habt ihr dann, sorry, die ganz direkte Frage, habt ihr dann einfach ganz normal Sex gehabt währenddessen?
Ja.
Auch? Okay, also wir haben, das hat so funktioniert.
Wir haben jetzt nicht jeden Tag wie die Kanickel, das nicht. Wir sind
schon fast 20. Nicht so wie davor?
Nee, wir sind schon 20 Jahre zusammen, also fast 20 Jahre zusammen und 10 Jahre verheiratet. Also ich würde sagen, es war eingeschränkter als davor, ja, aber das war einfach die Gesamtsituation. Meine Frau hat sich um 3 Kinder kümmern müssen, plus einen Bauernhof und ich habe im Endeffekt eine Krebstherapie gehabt. Also von dem her da, also ich würde sagen, den normalen Umständen entsprechend einfach ganz normal.
Das heißt, die Lust wahrscheinlich auch ein bisschen herabgesetzt auf die Zeit, Energie?
Könnte jetzt gar nicht behaupten.
Okay.
Könnte jetzt gar nicht behaupten. Kann ich mir aber nicht, also ich glaube nicht, dass es herabgesetzt war. Aha. Vermutlich herabgesetzt, weil einfach körperlich ermüdet war, aber nicht, dass sie irgendwie gesagt hat, ich hätte jetzt gar keine Lust drauf. Nein.
Und mit der Operation, beziehungsweise mit den Untersuchungen und mit dem Port, hat das nicht irgendwie gestört vielleicht?
Also ich habe noch nie eine Operation gehabt, außer dem Port. Und das war ja für mich, weicher wie ich bin, eine brutal Hardcore-Operation. Ein kleiner Schnitt da oben und das war für mich, da habe ich, glaube ich, eine Woche lang gelitten, ich weiß nicht. Aber danach war keine Einschränkung da, gar nichts. Also man hat nicht draufdrücken dürfen, aber die Schulter kommt beim Sex recht wenig zum Einsatz, von dem her.
Okay.
Ist recht gut gegangen.
Du kommst mir jetzt als mental sehr gefestigte Person vor, beziehungsweise wenn du, so wie du beschrieben hast, so von Fatigue oder irgendwelchen anderen Dingen geplagt bist, die dich runterziehen, dann kommst du recht schnell wieder zurück, denke ich mir jetzt mal. Würdest du das selber auch so sagen?
Ja, aber
okay.
Es klingt jetzt super, ich, Bernhard, bin mental so stark. Ja. Wäre alles nicht möglich, hätte nicht meine Frau im Hintergrund. Weil die hat mir im Endeffekt während der Krebstherapie und auch danach den Rücken freigeschaufelt ohne Ende, dass ich quasi mich auf meine verrückten Geschichten fokussieren können habe und kann und sie quasi alles andere schaukelt. Also da ohne wäre es unmöglich. Also wenn man, Beispiel, ich wäre alleinerziehend mit 3 Kindern, dann wäre ich sicher nicht mental so stark, weil dann hätte ich ganz andere Sorgen. Darum habe ich wirklich ein Glück gehabt. Und was auch ein wirklich, wirklich großes Glück war, mein Arbeitgeber hat keine Sekunde an mir gezweifelt. Also ich habe keine Sekunde Angst gekommen müssen um meinen Job. Ich bin quasi die ganze Zeit weiter behandelt worden wie ein Mitarbeiter und das war auch sehr, sehr viel wert.
Wie war das denn überhaupt? Bist du da in Krankenstand gegangen, oder?
Ja. Also ich war 8 Monate quasi aus dem Job heraus. Mhm. Und in der Zeit hat quasi ein Kollege von mir, also ein Arbeitskollege von mir, hat quasi meine Tätigkeiten mitgemacht und ich bin nach 8 Monaten zurückgekommen, nahtlos wieder eingestiegen, dort wo ich eigentlich ausgestiegen bin. Das war schon viel wert vom Kopf her.
Nahtlos heißt dann auch wieder Vollzeit oder in dem gleichen Zeitausmaß wie davor?
Mhm. Gleich wieder.
Also nichts mit Wiedereingliederungsteilzeit oder so? Ja. Okay.
Gleich Vollzeit.
Hast du Onkoreha gemacht?
Ja. Mhm. Habe ich gemacht, habe ich aber auch gleich zu meinem Vorteil genutzt, muss ich auch ehrlich gestehen. Weil ich habe gleich am ersten Tag ich glaube, das war der Primar, habe ihm gleich erklärt, hey, Salzburg ist nicht weit weg von da könnt ihr Wasserball trainieren. Wie schaut es denn aus? Darf ich 3-mal die Woche am Abend runterfahren? Und der hat zuerst mal gesagt, nein, eigentlich nicht. Und, naja, aber mein Ziel wäre das und das. Und dann hat er gesagt, okay, Ausnahmedeal, halten wir es eher für uns. Dann fahrst du halt 3-mal die Woche runter. Bin ich halt 3-mal die Woche, 3 Wochen lang da am Abend nach Salzburg runtergefahren. habe meinen Sport gemacht und war mega glücklich.
Ja, cool. Das war super. Super, dass das so funktioniert hat. Echt praktisch.
Das war Gold wert.
Ja. Nochmal zurück zu den mentalen Themen und die Unterstützung, die du durch deine Frau hast, was du erzählt hast. Hast du eigentlich manchmal so Gedanken irgendwie von Angst wegen Wiedererkrankung oder dass irgendwelche Spätfolgeschäden auftreten könnten?
Nein, also ich erkläre es immer so, ich glaube, mein Kopf ist einfach nicht normal genug für sowas. Ich habe mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht, dass ich irgendwie einen Rückfall kriegen könnte, weil, wenn es passiert, passiert es. Ich kann es einfach nicht kontrollieren. Das ist einfach so. Und ich habe so ein bisschen für mich die Mentalität gefunden, ich kann einfach nur kontrollieren, was ich kontrollieren kann. Alles andere passiert einfach und ich muss es einfach akzeptieren und mache dann daraus, was ich halt beeinflussen kann. Also wenn es sein muss, ja okay, dann ist es einfach scheiße. Kann ich aber leider nicht ändern. Ja, shit happens, aber ja, nee, eigentlich nie Gedanken darüber gemacht, dass ich einen Rückfall kriegen könnte. Nein, eigentlich nie.
Und jetzt ist ja auch schon lang vorbei. Also wahrscheinlich ist die Wiedererkrankungswahrscheinlichkeit schon irgendwo sehr weit unten.
Ja, es ist schon weit unten. Also ich habe irgendeinen Wert, der bei mir nicht ganz stimmt. Ich merke mir leider nie, wie der heißt, der so auf Leukämie hindeuten könnte, den wir regelmäßig oder einmal im Jahr doch noch beobachten, der aber bisher Gott sei Dank noch eigentlich unauffällig ist. Also er ist so auffällig, dass man beobachtet, aber eigentlich unauffällig. Das ist das Einzige, was ich eigentlich so an Risiko noch habe. Abgesehen davon, dass man von der Chemotherapie natürlich, oder von der Therapie allgemein, anfälliger ist für viele andere Erkrankungen.
Also so Infekte meinst du, oder?
Nein. So im Sinne von Leukämie und okay. Andere schwerere Erkrankungen, ja. Die einfach wegen der Therapie, die man im Körper andauern hat, einfach, ja, kann passieren. Ja. Ist nicht abgeschlossen. Ja. Oder ist nicht ausgeschlossen.
Aber deswegen habe ich rausgehört, gehst du ja auch zur Nachsorge, lässt diese Blutwerte kontrollieren.
Also was wir gemacht haben, wir haben die ersten 5 Jahre vierteljährlich, dann haben wir es, glaube ich, 2 Jahre halbjährlich und jetzt machen wir es quasi jedes Jahr noch einmal die Untersuchung. Ich könnte es beim Hausarzt machen, mache es aber noch bei meiner Onkologin, weil es einfach, es gibt auch ein gutes Gefühl, muss man ehrlich gestehen, wenn man einfach im Jahr hinkommt und sie sagt, Herr Hengel, eigentlich schaut alles gut aus.
Es ist schön zu hören dann.
Sie sagt zwar immer wieder, was haben Sie jetzt für ein Verrücktes gemacht? Aber sie sind eigentlich fit. Das ist beruhigend. Mhm. Weil es einfach ein gutes Gefühl gibt, wenn man einmal im Jahr hinkommt und sie sagt, eigentlich passt alles. Die kennt mich einfach schon seit 10 Jahren. Das ist schon angenehm. Weil, und das muss man vielleicht auch wissen, der Arzt, der bei mir die Diagnose gemacht hat, jetzt kommt es, sagt ein Schwimmer, einer, der sich im Wasser sehr viel aufhält und quasi Ultraschwimmer ist. Mein Arzt ist ein Jahr, nachdem er bei mir die Diagnose gemacht hat, leider im Wasser ertrunken mit einem Herzinfarkt.
Ach du Scheiße.
Und das hat man damals schon, das hat man zugesetzt, weil seitdem habe ich ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Das war dann so ein bisschen tricky, dann wieder einen Arzt zu finden, einen Hausarzt, dem ich vertrauen kann. Haben wir jetzt mittlerweile Gott sei Dank gefunden. Aber das hat dann schon länger gebraucht, bis ich da wieder einen gefunden habe, weil ich davor nie bei Ärzten war. Ich habe nie einen Arzt gebraucht davor. Hat das schon ein bisschen... Das hat mich ein bisschen beschäftigt.
Ja, das glaube ich gern. Du hast vorhin gesagt, dass du beim Beruf oder in dem Job zwar nahtlos anschließen hast können, aber vorher dann doch in den Krankenstand gegangen bist. Und du hast ja Familie gehabt mit 3 Kindern, frisch verheiratet. Gab es dann auch irgendwie finanzielle Einschnitte oder hast du das gut abrufen können?
Also mein Vorteil war ja, dass ich im Sales war, also im Verkauf. Und da kriegt man immer Kompensation und die kommt immer alle 3 Monate verzögert. Deswegen nach Diagnose habe ich quasi 3 Monate danach noch Compensation bekommen, was natürlich das Leben leichter gemacht hat. Aber dein Gehalt wird natürlich, ich glaube, auf 80% runtergefahren. Was ist gar nicht mehr. War natürlich schon, also zu viel war nicht auf der Seite. Also Sport habe ich mir in der Zeit nichts, aber es war jetzt nicht so, dass wir am Hunger durchgenagt hätten. Aber noch länger hätte ich es ehrlich gesagt auch nicht durchgehalten, finanziell, weil es doch schon geht an die Substanzen. Mhm.
Vor allem mit den Zusatzkosten, dann mit den Behandlungen, auch das Komplementärmedizinische, was du angesprochen hast wahrscheinlich.
Wobei die Kosten von einer Homöopathin, die waren jetzt gar nicht so hoch. Mhm. Natürlich sind sie ein bisschen ins Gewicht gefallen, aber die waren jetzt nicht so immens, dass ich sagen würde, das wäre jetzt so brutal gewesen.
Es waren eher die Physiotherapie, ich nehme mich an, hast du vielleicht auch gemacht, oder?
Nein, das habe ich eigentlich zu der Zeit nicht gemacht. Was ich gemacht habe, war danach Psychotherapie, das habe ich gemacht, aber da war ich wieder im Berufsleben drinnen.
Und das war über die Krebshilfe oder ganz klassisch?
Ganz klassisch, selber organisiert. Das hat gut dann, ja.
War das auch noch wegen der Krebserkrankung oder andere Themen?
Nein, das war quasi, um das ganze Thema aufzuarbeiten, was ich jedem sehr empfehlen kann. Und was mir auch sehr geholfen hat, damit ich gewusst habe, was will ich eigentlich? Weil natürlich sowas ist ein Einschnitt, jetzt abgesehen von den ganzen Sportgeschichten, die ich mache. Was will ich eigentlich? Und das hat mir auch gezeigt, dass ich mehr so in die Coaching-Richtung gehen möchte und hat dann auch sehr viel in der beruflichen Schiene bewegt.
Also du hast dieses Identitätsloch angesprochen, das war quasi das Thema der Psychotherapie.
Anfänglich eigentlich gar nicht. Das ist dann erst so mit der Zeit aufgekommen. Das Identitätsthema ist eigentlich erst, ich würde mal sagen, die letzten 3-4 Jahre aufgekommen. Mhm. Das war damals noch gar nicht so das Thema. Damals war es eher so, wo will ich eigentlich hin? Weniger so, was meine Identität ist, was will ich eher so beruflich machen? Wie will ich mich weiterentwickeln? Welche Schritte möchte ich angehen? Welche Ausbildung möchte ich machen? Mehr so in das Thema. Und wie kriege ich das Ganze unter den Hut, dass ich jetzt ein bisschen aufbrausender bin, mit Familie und allem so einfach die ganzen Themen, die einfach nach einer Therapie hochkommen, das haben wir eigentlich dort besprochen.
Mhm. Wie lange bist du denn da gegangen?
Ich glaube schon 2 Jahre. Mhm. Also schon eine Zeit. Also nicht jede Woche, aber glaube ich beim Zeitraum vor zwei Jahren.
Mhm. So alle paar Wochen?
Ich glaube einmal im Monat oder alle 2 Monate. Mhm. Irgendwie so. Ich habe dann ja quasi auch eine Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater angefangen und fertig gemacht. Und das hat natürlich selber auch sehr, sehr viel aufgearbeitet. Dass ich quasi gar keinen Psychotherapeuten mehr braucht habe, sondern die Themen auch für mich selber dann quasi einfach selber aufarbeiten habe können.
Du sagst ja auch, oder das hast du in das E-Mail reingeschrieben, oder vielleicht habe ich es in irgendeinem Artikel gelesen, das weiß ich nicht mehr ganz genau, dass Krankheit kein Tabu ist.
Ja.
Das ist deine Botschaft. Ja. Und im Endeffekt hast du vorhin ja auch angesprochen, ganz so eingangs, wird sehr oft verschwiegen. Wie geht sich das aus, diese Diskrepanz? Einerseits zu sagen, es ist kein Tabu, aber es wird als Tabu gelebt.
Also ich glaube, das ist, wie am Anfang schon gesagt, jeder kennt jemanden, der eine schwere Erkrankung hat. Meistens jeder kennt jemanden, der Krebs hat. Wir reden aber nicht drüber. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Jeder kennt jemanden im nahen Umfeld, der einen Krebs hat. Wir sprechen aber nicht darüber, weil es einfach ein Tabuthema ist. Wir mögen nicht mit Krankheiten in Verbindung gebracht werden. Und vielleicht ist es alles Thema, wir wollen es einfach nicht akzeptieren, dass jemand krank werden kann und dass es mich vielleicht treffen könnte. Weil ich glaube, jeder hat im Hinterkopf irgendwie, hey, mich könnte es auch treffen, will das aber vielleicht einfach nicht wahrhaben. Und das Problem an der Geschichte ist, wenn wir über Tabus nicht sprechen, was sollen denn die Menschen machen, die... Bei mir war Krebs nicht wirklich sichtbar. Ich habe einfach die Haare verloren und ein bisschen ein Gewicht zugelegt. Ich war nicht sichtbar. Wenn man aber jetzt jemanden, der zum Beispiel Neurofibromatose hat und der überall auf dem Körper die Tumore kriegt und das sehr, sehr sichtbar wird, der wird stigmatisiert. Wenn der ins Freibad geht, der wird einmal von den Leuten angestarrt. Nicht einmal angeschaut, der wird angestarrt. Und anstatt, dass wir fragen, hey, was hast denn du, darf man fragen, starren wir einfach. Und es wäre schon ein großer Schritt, wenn wir das Thema einfach ansprechen würden. Weil jeder hat irgendwas in sich drinnen, das einfach eine brutale Geschichte ist, und die man einfach erzählen kann und sollte. Damit kann man anderen wieder Mut machen. Und wir sprechen ja nicht nur von Krebstherapien, es kann ja Hauterkrankung auch sein. Wenn jemand Schuppenflechten hat oder Neurodermitis, dann ist es für den auch schwierig, ins Freibad zu gehen. Klassisches Beispiel, jeder von uns, wenn er im Freibad ist, hat vielleicht die sogenannten Love Handles bei der Hüfte, das halbe Kilo zu viel, und wir lassen lieber das T-Shirt an. Naja, was soll denn jemandem sagen, der von Narben übersät ist? Wie viel Prozent von der Weltbevölkerung haben ein Sixpack? Gratuliere, die sich runterhungern und hochtrainieren ohne Ende, was auch nicht wirklich gesund ist. Der normale Mensch oder der Durchschnittsbürger hat einfach kein Sixpack. Und der Durchschnittsbürger schaut auch nicht perfekt aus. Es hat jeder Narben und es hat jeder irgendeine vermutliche Krankheit hinter sich. Wir stigmatisieren es aber und reden nicht drüber. Und genau das sollte nicht der Fall sein. Und genau das möchte ich mit meiner die Alpine 7 Challenge da, mit den 330 Kilometern Schwimmern, Aufmerksamkeit erregen dafür. Weil wir sind mittlerweile alt genug, wir beide, dass wir darüber reden können. Aber wenn ich an meine Kinder denke, die nur noch die Pubertät durchgehen, für die ist das einfach schwierig. Und das sollte aber nicht sein. Also perfekte Welt gibt's nicht, das wissen wir alle. Aber es wäre schon sehr hilfreich, wenn man ins Freibad geht und nicht angestarrt wird, nur wenn man zum Beispiel eine Hauterkrankung hat.
Ja, ja, und vor allem, wie du sagst, also wir sitzen ja alle irgendwie im gleichen Boot. Wir haben ja alle irgendwelche Krankheiten, möglicherweise. Also könnten wir eigentlich mehr darüber sprechen. Warum glaubst du, wird dann wirklich so wenig darüber gesprochen? Wo ist die Barriere da? Oder was würdest du, vielleicht anders gefragt, was würdest du jenen Menschen mitgeben, die sagen, ich traue mich nicht darüber sprechen?
Erstmal, es ist ganz normal. Wenn man sich nicht traut, darüber zu sprechen, dann muss sich keiner einen Vorwurf machen deswegen. Es macht aber das Leben viel, viel leichter, wenn man darüber spricht. Also das kann aber auch nicht jeder, muss man auch verstehen. Es gibt introvertierte Leute und extrovertierte Leute. Für die Extrovertierten wie mich fällt es einfach brutal leicht. Ich sage es jetzt leider vulgär. die Goschen aufzureißen und das Thema nach außen zu tragen. Für einen Introvertierten ist das einfach eine Hardcore-Challenge und das muss man auch akzeptieren, dass es manche vielleicht nicht wollen. Aber genau den Introvertierten hilft es dann, wenn sie einen Extrovertierten sehen, der vermutlich genau das Gleiche durchmacht, dass der offen und ehrlich darüber reden kann. Aber auch als Introvertierter behaupte ich, es macht dein Leben leichter, wenn du zumindest im engsten Umkreis offen und ehrlich damit kommunizierst. Weil alles, was wir alleine durchmachen, ist doppelt und dreifach so schwer, als wir offen und ehrlich damit umgehen und uns Unterstützung von außen holen. Im Team geht alles besser. Und wieso sprechen wir nicht drüber? Krankheit ist eine Schwäche. Das wird einfach mit einer Schwäche stigmatisiert. Und viele denken oder viele Patienten denken auch vielleicht, hey, es kann Scham dahinter schenken. Bei manchen steckt vielleicht sogar Schuldgefühle dahinter. Ich bin schuld, dass ich Krebs habe. Totaler Bullshit. Aber ist leider ein Gedanke, der bei vielen auch durch den Kopf geht. Und bei manchen ist vielleicht auch noch, hey, ich will einfach niemandem zur Last fallen. Das sind vollkommen verständliche Gedanken, nachvollziehbar. Es macht es aber leichter, wenn man sich öffnet und sich nicht verschließt.
Was glaubst du, wo ist die Grenze zwischen gesund und krank?
Ich glaube, das ist sehr, sehr subjektiv. Für einen kann ein kleiner Heuschnupfen schon als Krankheit gelten. Für einen anderen ist ein kleiner Heuschnupfen einfach nur Hobby halt. Als Beispiel, für einen Krebspatienten kann es sein, dass er sagt, du, ich bin eigentlich gar nicht krank. Ich habe halt die blöde Zwischenchallenge dort zu machen. Ich sehe mich aber nicht als Kranken. Für einen anderen ist es Zahnschmerzen und er ist Schmerzpatient hoch 5. Ich glaube, es ist schwierig, da Linie zu ziehen.
Und die Linie zwischen Stärke und Schwäche, was du es vorhin auch angesprochen hast?
Auch sehr subjektiv. Weil nur wenn sich jemand schwach fühlt, kann es für einen anderen ein sehr starker Mensch sein und umgekehrt. Nur weil jemand sehr stark rüberkommt, kann er eigentlich innen drin ein ganz, ganz schwacher Mensch sein und eigentlich nach Hilfe schreien. Umso lauter sie schreien und sich als gesund geben, umso mehr steckt meistens irgendwas dahinter, was sie belastet.
Wie sollte man dann damit am besten umgehen? Wenn ich merke, okay, da gibt es eine Diskrepanz zwischen vielleicht dem Außenbild und dem inneren Gefühl.
Eigentlich ansprechen. Nur das ist halt das schwierige Thema, wenn derjenige im Englischen heißt Self-Awareness hat, sich quasi selber nicht reflektieren kann, dann kann ich das lange ansprechen. Mein Lieblingsbeispiel, Mr. Trump. Dem kann man oft nur erklären, dass er eigentlich ein Vollkoffer ist. Er wird es aber nicht akzeptieren, weil in seiner Welt ist er einfach der Beste und alles, was er macht, ist einfach der King, der Number One. Mhm. Solchen Leuten kann ich das nicht erklären. Mhm. Aber jemanden, der oder am meisten Impact hat man eigentlich, wenn man an sich selber arbeitet und an seiner Self-Awareness, Selbsterkenntnis, wie ticke ich eigentlich, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Und wenn man sich damit über Zeit quasi hinarbeitet und immer sich mehr kennenlernt, dann lernt man recht viel über sich selber und auch über andere. Wie kann ich denn eigentlich ticken? Und dann weiß man, wie man andere nehmen kann. Mhm. Also jemand ohne Self-Awareness, dem kannst du lange erklären, dass er eigentlich nicht so stark ist, wie er tut. Der wird sich immer für den Stärksten halten. Und umgekehrt genau das Gleiche. Wenn sich jemand als Opfer und als schwach sieht, wird es ganz, ganz schwierig, dem zu erklären, du bist eigentlich kein Opfer. Du bist eigentlich ein sehr starker Mensch, wenn er es nicht akzeptieren will. Darum sehr, sehr individuelle Geschichte. Gibt es, glaube ich, gar kein, also zumindest glaube ich das, gar kein Geheimrezept, wie man da jetzt sagen könnte, so soll ich das machen.
Und diese Selbstreflexionsfähigkeit, von der du jetzt sprichst, die würde ich dann über Meditation machen, über Journaling, über Psychotherapie oder was würdest du da, welche Tipps könntest du da mitgeben?
Also im Endeffekt, das ist alles. Das Wichtigste, also für mich war zum Beispiel eine sehr große Erkenntnis während meiner LSB-Ausbildung, also Lebens- und Sozialberater, dass man einfach sehr viel an seinen eigenen Glaubenssätzen gearbeitet hat, dass man gearbeitet hat daran, wie ticke ich eigentlich, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Was mir auch sehr geholfen hat, waren die 4 Persönlichkeitsfarben in der Kommunikation. Wie kommuniziere ich eigentlich? Ah, okay, ich kommuniziere so, aber der kommuniziert so. Wir können gar nicht auf einen gleichen Nenner kommen. Wenn man solche Sachen einfach entdeckt, plus meditieren, plus das Ganze reflektieren, dann passiert es nicht über Nacht, aber dann lernt man sich einfach mit der Zeit besser kennen. Also ich würde nicht behaupten, dass ich jetzt der absolute Profi bin, nicht, dass wir uns da bitte falsch verstehen, aber man lernt sich mit der Zeit einfach besser kennen. Und es gibt ja so einen Anspruch, wenn man sich nur um 1% verbessert, hat man am Ende vom Jahr verdammt viel erreicht. Da ist schon was Wahres dran.
Für diesen Podcast biete ich Mitgliedschaften an. Zu jeder neuen Folge erhältst du einen Newsletter per E-Mail mit den Lessons Learned, einem Überblick zu aktuellen Entwicklungen zu Krebs, Hintergrundinfos zum Projekt und dem, was bei Krebs hilft. Deine Mitgliedschaft wiederum hilft mir, an diesem Podcast zu arbeiten. Mehr dazu auf alexandergreiner.com/support.
Du hast ja schon Kommunikation nochmal angesprochen. Wir sind auch schon relativ gegen Ende, wird dann bald die abschließenden Fragen stellen. Wir sagen ja so recht oft so im, und du hast sicher damals auch bei deiner Erkrankungsphase gehört, so wie geht's dir? Wie geht's dir mit dieser Frage? Wie geht es dir? Was macht das mit dir?
Ich arbeite in einem amerikanischen Unternehmen. And how do you do? Ist ja quasi der Klassiker. Hey, good, thanks.
Aber das ist ja die Floskel. Oder genau. Ist es bei uns auch schon eine Floskel?
Ich würde sagen schon, ja. Okay. Weil wie oft hat dir jemand gesagt, nee, eigentlich geht's mir nicht gut. Eigentlich gibt's zwar, die einen sagen, na, passt dir alles gut, und die anderen sind immer quasi am Motschgang und sagen, na, mir geht's eh nicht gut. Es ist alles so schlecht. Aber so eine richtig ehrliche Antwort kriegt man eigentlich selten. Weil es verpönt ist. Wenn ich da jetzt sage, hey, na, eigentlich habe ich einen Scheißtag, der Podcast jetzt gefreut mich überhaupt nicht, weil ich habe davor das und das erlebt, dann würdest du auch sagen, okay, danke für die Information, aber wollte ich eigentlich nicht hören.
Wir machen es trotzdem.
Wir machen es trotzdem, genau. Nee, habe ich aber nicht gehabt, dass ich einen super Tag habe. Auf die Arne da, dass der falsche Eindruck entsteht. Na, aber ich glaube, dass da sich Menschen einfach schwer tun, offen und ehrlich zu kommunizieren, wenn man sich nicht wirklich gut kennt. Natürlich unter Best Buddies ist das wieder was anderes. Aber ich denke mal jetzt so im Alltagsleben, wo man jemanden vielleicht zum zweiten, dritten Mal im Leben sieht, ich glaube, da antworten recht wenige richtig offen und ehrlich, leider.
Und wie geht es dir selber damit? Oder wie ging es dir damals damit bei der Erkrankung?
Ja, ich habe meistens gesagt, dass es mir eigentlich gut geht, weil es ist mir wirklich gut gegangen. Abgesehen davon, dass ich halt ein paar dunkle Tage gehabt habe. Aber ich hätte, da muss ich auch gestehen, ich hätte, glaube ich, niemandem gesagt, es geht mir so beschissen heute, lass mich bitte. Hätte ich, glaube ich, eher geflunkert, ich würde nicht sagen gelogen, geflunkert und gesagt, mir geht es eigentlich eh gut.
Also im Selbstschutz heraus?
Nee, eigentlich mehr zum Schutz von den anderen.
Okay.
Weil wenn ich dann gesagt hätte, mir geht es so richtig schlecht, dann wäre die Stimmung so, jetzt habe ich ein Thema angesprochen, das wollte ich eigentlich nicht ansprechen. Jetzt gehen wir in eine Richtung, wo ich eigentlich nicht reden wollte. Darum habe ich es eigentlich mehr so als Schutz für die anderen gemacht. Weniger wegen mir.
Diese Metapher Kampf gegen den Krebs, die kann ja manchmal auch ins Negative umschlagen. Wie stehst du dazu? Sagst du selber, dass du gegen den Krebs gekämpft hast, oder verwendest du eine andere Formulierung?
Na, also für mich war das eine Zwischenchallenge, und ich habe das eigentlich nie als Kampf gegen den Krebs empfunden, weil das war die Aufgabe von meinen Ärzten. Ich habe mein Ziel gehabt, und mein Ziel war einfach, ich will meinen 10. Titel gewinnen. Das war so mein Overall-Ziel, und auf das habe ich hingearbeitet. Und alles andere war im Endeffekt, den Kampf müssen die kämpfen. Ich mache einfach, was die sagen, vertraue denen voll und ganz, und bin dann in 6 Monaten, waren dann in 8 Monate später wieder fit. Also da war nie, ich kämpfe gegen den Krebs noch.
Du hast das jetzt gerade nochmal angesprochen, und ich habe es eh auch notiert gehabt, weil ich fragen wollte, so, was war es mit dem 10. Titel?
Also ich habe ja 9 Titel mit dem Wasserballclub Tirol gewonnen und habe für den 10. Titel die Mannschaft gewechselt nach Salzburg, weil es eben zu dem Zeitpunkt einfach auch näher bei mir daheim war. Und habe dann im Finale gegen Tirol gespielt. War sehr emotional, auch sehr den einen oder anderen netten Tritt und Schlag einstecken dürfen, was natürlich dazugehört. Und habe dann, ich gewonnen, sondern das Team, im Finale gewonnen. Muss aber dazu sagen, bin dem Wasserballclub Tirol immer noch megamäßig dankbar, weil während meiner Therapie haben die sich T-Shirts gemacht mit meiner Nummer 7 oben und haben die quasi die ganze Saison getragen. Und das war schon ein geiler Support.
Schön. Gratuliere. Cool. Gehen wir nochmal zurück zu der Alpine 7 Challenge. Du hast die Neurofibromatose auch schon angesprochen. Wie geht's da weiter? Was ist das nächste? Was ist das große Ziel davon?
Also das große Ziel ist, Aufmerksamkeit zu erregen für Menschen, die mit einer Krankheit leben. Dafür haben wir, also ich sage immer wir, also ich und das Team rundherum, weil ich bin ja nicht alleine. Ich bin zwar der schwimmt, aber es gibt da viel mehr Leute, die involviert sind. Durch den Attersee geschwommen, Mitte Juni. Mitte Juli jetzt durch den Bodensee. Im September folgt der Wörthersee. Anfang September, am 1. September-Wochenende. Und in den weiteren Jahren folgt der Gardasee, der Genfersee, der Lago Maggiore und der Vierwaldstättersee, die wir quasi noch am Programm haben. Und das große Ziel ist, während den Schwimmabenteuern, wenn man es so nennen darf, Geld zu sammeln für NF-Kinder. Weil, also der Verein NF-Kinder unterstützt damit oder Familien und Kindern, die von NF betroffen sind, was ja immer noch eine seltene Krankheit ist, und die unterstützen nicht nur die Familien, sondern auch die Forschung, dass man quasi das einfach weiter erforschen kann. Weil das Beste wäre natürlich, wir finden irgendwann ein Heilmittel dagegen, weil dann müsste kein Kind durch sowas durchgehen. Und genau dafür sammeln wir Spenden, und wir haben aktuell, Stand heute, schon 13.200 Euro eingenommen.
Wow.
Ich habe zwar eigentlich gesagt, NF Kinder hat gesagt, ich darf es nicht glitzern, aber ich sage es trotzdem. Mein großes Ziel ist, dass nach 7 Seen 100.000 Euro. Es hat mir keiner geglaubt, dass ich durch den Bodensee schwimmen kann. Es glaubt mal keiner, dass ich die 100.000 zusammenbringe. Schauen wir mal.
Ich glaub's dir. Jetzt nach dem Gespräch. Ihr drückt auf jeden Fall die Daumen.
Also wenn sich jemand animiert fühlt, ihr könnt gern die Alpine 7 googeln. Da gibt es eigene Homepage dafür. Und da findet ihr alle Links und Spenden, alles Mögliche. Oder geht es auf meine Social-Media-Kanäle, da findet ihr mich überall. Bin ein bisschen omnipräsent. Und da könnt ihr auch gerne spenden. Wir freuen uns wie jeden Mal.
Verlinke ich alles in den Shownotes.
Perfekt.
Was würdest du oder was möchtest du gern speziell Männern mit Krebs mitgeben?
Öffnet euch, redet darüber. Das ist schon mal das Erste. Weil wenn es nicht kommuniziert, macht es die ganze Geschichte einfach noch schwieriger. Und wenn ich einen Tipp mitgeben darf, dann sucht euch ein Ziel, abgesehen von dem Thema Krebs. Etwas, auf das ihr euch fokussieren könnt während der Therapie, das aber nichts mit der Krebstherapie zu tun hat. Weil das erste Mal, es lenkt den Kopf ab. Zweitens mal, es bringt euch in eine positive Spirale rein und weg von der negativen Spirale und hilft euch einfach, den Kopf wegzukriegen. Also hat mir damals brutal geholfen. Und auch mit vielen, vielen Patienten, wo ich gesprochen habe und auch Coachings danach gegeben habe, das ist einfach das, was den meisten einfach hilft, ein anderes Ziel zu haben, das die quasi gedanklich wegbringt und die Gesundheit über das Krebsthema überlassen den Ärzten.
Wir sind jetzt schon am Ende. Wenn du dir vorstellst, du würdest eine Fee treffen oder irgendein anderes fantastisches Wesen, die drei Wünsche für dich frei hätte, die sofort in Erfüllung gehen, welche drei Wünsche wären das?
Jetzt müsste ich eigentlich den Klassiker sagen, Krebs verschwinden lassen. Den Wunsch kannte ich mir aber noch auf, weil zuerst hätte ich einen anderen Wunsch. Der erste Wunsch wäre, dass die Menschen mehr Rücksicht nehmen auf den anderen. Jetzt im Sinne von, ich schaue nicht nur zuerst auf mich, sondern ich schaue mal auch auf den anderen neben mir, was der vielleicht braucht und nehme mich einmal einen Schritt zurück. Das wird schon verdammt viel im Leben oder auf der Welt bewirken. Das wäre Wunsch Nummer eins. Wunsch Nummer zwei wäre, dass sich Menschen einfach auf das fokussieren, was sie wirklich können und wir mal aufhören, immer nur an unseren Schwächen zu arbeiten, weil das bringt uns nicht vorwärts, sondern auf die Stärken fokussieren. Mein Lieblingsbeispiel ist, soll man jetzt dem Cristiano Ronaldo vorbeibringen, wie er verteidigen soll, weil er nicht gut verteidigen kann? Bringt nichts. Auf das fokussieren, was wir wirklich gut können und das nach vorne treiben. Und ich will einen Krebswunsch jetzt gar nicht sagen, weil ich glaube, wenn wir die ersten zwei machen, dass auch viele Krebserkrankungen vielleicht gar nicht auftreten würden. Und der dritte Wunsch wäre eigentlich, dass sich die Menschen mehr mit sich selber beschäftigen und mal schauen, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich. Weil wenn wir das haben, dann hätten wir vermutlich auch weniger Kriege auf der Welt. Boah, das klingt jetzt philosophisch. Bernhard, ja. Aber ich glaube, dass das recht viel bewirken würde. Wie wir davor gesagt haben, wenn Mr. Trump und Mr. Putin vielleicht einmal an sich arbeiten würden, dann hätten wir einige Menschen mehr am Leben, die nicht sinnlos wegen dem Krieg ihr Leben verloren hätten. Arbeitet an euch selber. Zeit für sich selber nehmen. Und Wunsch Nummer 4 wäre Krebs eliminieren.
Bernhard, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, Alexander, ich danke dir. Und vor allem für den Einsatz, den du für uns Männer machst, die sich mit dem Thema Krebs auseinandersetzen dürfen bzw. müssen.
Dankeschön. Weil Bernhard im Gespräch das Journaling, also quasi Tagebuchschreiben, als Profi-Tipp nennt, genauso ist mein Buch entstanden. Ich habe seit 2016 ein durchgängiges Tagebuch geführt und nach der Diagnose der Knochenmetastase 2017 Teile daraus auf meinem Blog veröffentlicht. Viele Menschen haben mir dann darauf gefeedbackt, dass es ihnen Mut gibt, wie ich mit dem Krebs umgehe und wie ich darüber schreibe. Das wiederum hat dann mich ermutigt, den Blog zu einem Buch weiterzuschreiben, das dann 2019 rausgekommen ist. Seither rede ich öffentlich über den männlichen Umgang mit Krebs und das hat mich wiederum dorthin geführt, was du jetzt hörst, diesen Podcast. Mich interessiert, schreibst du auch regelmäßig oder punktuell? Was macht es mit dir? Oder was nimmst du dir sonst mit aus diesem Gespräch mit Bernhard? Schreib es mir in die Kommentare oder an podcast@alexandergreiner.com. Abonniere den Podcast, teile ihn und bewerte ihn. Das hilft anderen Menschen, ihn zu finden. Die nächste Folge wird noch ein Gespräch in der Sommergesprächereihe sein und dann gibt es wieder kürzere Themenfolgen. Ich wünsche dir einen feinen restlichen Sommer. Bis bald. Die Inhalte dieses Podcasts ersetzen keine ärztliche Beratung oder Behandlung. Sie geben persönliche Erfahrungen von Betroffenen wieder und sollen zum Nachdenken anregen, Orientierung bieten und Gespräche ermöglichen. Kläre gesundheitliche Fragen immer mit deinem ärztlichen Team.